Hallo Leute, hier ist euer Lieblingspodcast zum Thema Webanalyse mit wenig News und ganz viel Blabla. Was haben wir denn, Michael, zum Beispiel?
Oh, wir haben voll viele News, finde ich. Wir haben ein bisschen was über GA4 natürlich, die ganzen Updates, die da gekommen sind, dann über Undesigned, beziehungsweise ich finde eher NordZ-Ding. Dann das Ding, wo wir uns beim letzten Mal nicht einig waren, haben wir jetzt aufgelöst, oder du hast dich in den Code vergraben vom Tech-Manager. Was haben wir noch?
Genau. Wir haben Technik und Internet ist immer noch schwierig in Deutschland.
Nichts Gutes.
Seid gespannt.
Viel Spaß.
Beyond Page Views. Der Analytics-Podcast mit Markus Bersch und Michael Janssen.
Hallo zusammen und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Beyond Page Views. Beyond Page Views ist der Analytics-Podcast mit Markus Bersch und
Michael Janssen.
Oh, fast den Einsatz verpasst.
Ich hab gedacht, das ist, aber das ist ja kein Problem, weil Auphonic schneidet ja unsere Pausen raus automatisch.
Genau, wir müssen einfach mal gucken, ob das wirklich funktioniert und das mal stressen. Mal gucken, wie viel davon rausgeschnitten wird von der Pause.
Das kann ich dir zeigen. Das zeigt Auphonic ein. Ja? Wenn man auch nochmal Preview macht, dann siehst du genau, wo die Pausen sind, wo rausgeschnitten wird.
Alles klar. Darum. Damit ist auch unsere Arbeitsteilung so ein bisschen geklärt. Ja? So, ich mach Shownotes, du machst Schnitt. Mhm. So, gut, also willkommen zu unserer heutigen News-Folge. Der News-Folge für den Monat Oktober, die wir zugegebenermaßen ein bisschen früh aufnehmen. Heute schreiben wir den 18.10., aber es ließ sich nicht anders machen. Das heißt, wir haben newsmäßig einen eher kurzen Monat, was uns in den letzten Folgen auch nicht davon abgehalten hat, trotzdem irgendwie eine ordentliche Sendung zusammenzukriegen. Gucken wir mal, ob wir das diesmal auch hinkriegen.
Ich glaube schon.
Wir haben ein ganz klein bisschen Housekeeping. Als erstes vielleicht etwas, was wir in der letzten News-Folge angesprochen haben und nicht so richtig auflösen konnten. Wir waren uns nämlich nicht einig, was mit pausierten Tags passiert, wenn Google Tag Manager Container ausgeliefert wird. Sind die da nur drin oder nicht? Ich sagte ja, Michael sagte nein. Und wie ich dann im Nachhinein rausgefunden habe, haben wir beide recht.
Das ist also, sehr schön, finde ich.
Es gibt Spuren von pausierten Tags durchaus im Tag Manager. Man kann also sehen, dass da Tags drin sind, die pausiert sind, auf welcher Art und so weiter.
Wenn man sich ganz viel Mühe gibt, die zu finden.
Genau, aber die, sagen wir mal, das, was wirklich nachher Platz fressen würde, wie zum Beispiel benutzerdefiniertes HTML, was da drin steckt und so, das wird nur dann ausgeliefert, wenn es wirklich gebraucht wird. Insofern ist die Antwort klares Jein. Und ich habe in dem Kontext ein Video aufgenommen, weil es darum ging, einen anderen Tipp aufzulösen, den wir 2, 3 Sendungen vorher mal hatten. Da ging es darum, dass man ja auch ganz einfach durch Export und Reimport eigentlich seinen Container aufräumen kann. Und dazu habe ich dann einfach ein Video gemacht in dem Zusammenhang, das gleich beides aufgelöst. Das gibt's
ja. Ich würde das einfach in Anführungszeichen setzen, weil man muss schon wissen, was man da tut.
Man muss wissen, was man da tut. Man braucht ein bisschen Mut. Man braucht einen eigenen Workspace und man sollte gucken, ob alles funktioniert, bevor man wirklich auf Veröffentlichen klickt. Aber selbst wenn man es verkackt hat, ist ja die gute Nachricht: Man nimmt sich die letzte funktionierende Version, geht in der Versionsübersicht hin, drückt auf die 3 Punkte, macht Exportieren. Und importiert dann einfach diesen letzten funktionierenden Stand. Das funktioniert fast immer. Und für den einen Fall, wo es nicht funktioniert, dann braucht man wirklich ein bisschen Mut. Da muss man nämlich einfach erstmal alles, was im aktuellen Container ist, erstmal löschen. Dann ist der wirklich leer, so im aktuellen Workspace. Wenn man es irgendwie nicht schafft, diesen Workspace wieder zu synchronisieren oder sonst was, und dann wird das schon funktionieren. Weil am Ende des Tages ist das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass dann die Version von vorgestern, die noch funktioniert hat, bevor ich angefangen habe, alles kaputt zu machen, wieder komplett so da ist und auch wieder bearbeitet werden kann, wie man sich das wünscht.
Und das machst du über Export und Import?
Das mache ich über Export und Import.
Okay.
Statt diese Version live zu stellen, weil ich will ja wieder eine Version haben in meinem Workspace, mit dem ich arbeiten kann. Um etwas schnell wieder zu reparieren, kann man einfach auf eine alte Version gehen und sagen, diese Version veröffentlichen. Dann ist halt eine alte Version veröffentlicht. Das ändert aber nichts an deinem Workspace. Und deswegen musst du irgendwann, wenn du auf irgendeinem alten Stand wieder anfangen willst, Dinge neu aufzubauen, musst du den einmal importieren. Sonst ist dein Workspace halt immer noch auf dem Stand, den du vielleicht nicht haben willst.
Man kann sie importieren. Ansonsten set as latest version. Die Version nicht veröffentlichen, sondern nur als Version setzen. Das ist halt, da hast du auch sozusagen, brauchst den Spaß, den Export-Import.
Geht ja, beide okay. Wege. Habe ich noch nie gemacht, ist noch einfacher dann wahrscheinlich.
Habe ich schon mal gemacht, 1, 2 Mal.
Sehr schön. Ja. Gut, das zu diesem Housekeeping-Thema, das zweite. Wir hatten einen Kommentar. Tom findet YouTube auch eine gute Idee, aber wie gesagt, das kommt alles ein bisschen später. Und es gab Namensvorschläge für die neue Rubrik, die jetzt schon wieder weg ist. wir hatten uns ja überlegt, ob wir eventuell über dieses Mythen. Ja, Mythen, Monster und irgendwas anderes, Moneten mit M. Aber da waren die Vorschläge vom Tom schon besser. Braucht man jetzt hier nicht wiederholen, weil die Rubrik wird es wahrscheinlich nicht schaffen. Oder es ist eine unregelmäßig wiederkehrende Rubrik, wo wir vielleicht mal wieder mit dem einen oder anderen Missverständnis aufräumen.
Genau.
Wenn, dann nehmen wir uns den Kommentar wieder zur Hand und nehmen einen von Toms Vorschlägen. So viel sei versprochen.
Ja. Sehr gut. Und dann gab es ein Jubiläum.
Ja, habe ich nicht gemerkt. Was war's?
8 Jahre Beyond Patches.
Ach so, ja gut, ja, das stimmt. 8 Jahre, gut, wir haben ja jedes Jahr ein Jubiläum, also so richtig feiern in 2 Jahren.
Dann. Ja, ja, Jubiläum hat man jährlich. Ich glaube, was ist die Definition von Jubiläum? Ist doch, genau. Oder muss das irgendwie volle Zahl sein oder ist ja
nein, aber
Zahl 8 oder so? Mir fiel es auch nur auf, weil LinkedIn, das dadurch, dass wir eine Seite dafür haben und ich da ja sozusagen beschäftigt und das eingetragen habe bei mir im Profil, du nicht, oder? Dann war bei mir plötzlich Benachrichtigung zum neuen Job oder Firmenjubiläum, 8 Jahre Beyond Pageviews und dann konnten Menschen das liken.
Ja. Daher ja gut, nee, also ist mir letztens auch nochmal aufgefallen, dass jetzt tatsächlich schon volle 8 Jahre sind. Und dann kann man das in 2 so richtig groß feiern, will ich hoffen. Solange werden wir da wohl noch durchhalten.
Mhm. So richtig
Jubiläum. Aber zum Thema Jubiläum vielleicht. Ich bin ja Autor einer Vereinsverwaltung und eine der wichtigsten Funktionen und meistgefragtesten am Anfang in einer der ersten Versionen um 1998 herum war, weil wir da so eine Jubiläumssuche drin hatten, einen Schalter, dass man nur runde Jubiläen sucht und runde Jubiläen hat man alle 5 Jahre. Also das ist dann so halbrund.
Genau. Je nachdem, welche Zeitrechnung man benutzt.
Ja, deswegen steht dieses runde Jubiläen auch seit Anfang an und immer noch, glaube ich, mit Anführungsstrichen im Menü von dieser Vereinsverwaltung, die es immer noch gibt.
Gibt's immer noch. Das ist schon welcher Code steckt dahinter?
Das ist, also im Prinzip ist es Pascal, also Delphi, All in Delphi. Allerdings ist die Version, mit der immer noch jedes Jahr eine neue Version gemacht wird, ein Update gemacht, also das Produkt lebt noch. Ich habe nur irgendwann aufgehört, Delphi zu aktualisieren. Das heißt, ich arbeite noch mit Delphi 7. Das, wenn ich das starte, steht da, glaube ich, sowas wie Copyright 2001 oder so drin.
Heieieiei.
Ja, aber es gibt keinen Grund, immer wieder auf eine neue fancy Version einer Entwicklungsumgebung umzusteigen. Zumal es bei Ball and Delphi auch immer die Regel gab damals, die geraden Versionen auslassen. Also 2, 4, 6, die waren alle scheiße. So, und bei 7 habe ich aufgehört. So.
Okay. Gut, hätten wir es auch. Alles klar. Dann sind wir auch schon von wegen schiefe Versionen und so auch schon bei unserer Smalltalk-Ecke angekommen. Und
genau, zwar, heimlich reingerutscht.
Genau. Und zwar, du hast vorhin schon erzählt, du hast ein Problem ein bisschen mit deinem Internet.
Ja. Also wir haben ja Giganet in der Nachbarschaft und ich glaube, die sorgen jetzt dafür, dass ich mehr Anreize habe zu wechseln. Also ich hatte nie Internetausfälle, bis die hier angefangen haben, die Straße
aufzureißen. Was ist denn Giganet?
Giganet ist Giganetz, das ist so ein alternativer Anbieter von Telekommunikation und Konnektivität.
Und meinst, ich glaube, die haben da einen, der am Kabel rüttelt.
Ich glaube, die haben einen, der einfach regelmäßig mal an dem Telekom-Kabel wackelt oder so. Keine
Ahnung. Ja. Ja, ich habe bei mir, habe ich am letzten Mal erzählt, ich habe bei Hybrid so eine Hybridleitung, die im Rechenzentrum dann zum Tunnel oder Tunnel wird und so. Mhm. Und das ist super Schrott. Und zwar ist dadurch dann Zoom ganz oft nicht mehr sauber, weil das, wenn das über 5G geht und wieder zusammengebracht wird, länger dauert. Und bis alle Teilchen dann da sind und sich wieder vereinigt haben, dauert das zu lange. Dann habe ich jetzt aus diesem, also wer das auch hat zu Hause, der Tipp ist, einfach im Router dann einstellen, dass Zoom oder der Rechner nur über die normale DSL-Leitung rausgeht und den 5G-Kram weglässt. Das ist die einzige Lösung. Ich habe jetzt schnelles Internet, aber nicht für meinen Rechner.
Mhm.
Cool, ne?
Ja, wunderbar.
Ja, von daher.
Du hast aber zumindest etwas zuverlässigeres Internet. Wenn mal ein Teil wegbricht, ist der andere vielleicht noch da.
Mhm,
Das war dann meine Idee mit dem Hybrid-Router. Das ist nur nie aufgegangen.
Ja. Das ist jetzt ja Hybrid, aber halt immer noch nicht so, wie ich es gerne hätte. Ich glaube, man doch Starlink oder so von Dingsbumsens. Ansonsten noch, ach so, jetzt eigentlich Housekeeping, Kopfhörer. Beim letzten Mal hatte ich ja von meinen neuen Kopfhörern erzählt und das waren nicht Over-Ears, sondern die On-Ears sind sozusagen der neue Trend, die aber nur noch auf dem Ohr aufliegen, beim Radfahren, dass man alles hört und so.
Ja.
Wenn du dich erinnerst. Also nicht so, wie ich jetzt aufhabe, die Mickey-Mäuse, sondern tatsächlich so, die nur draufliegen.
Und wie halten die dann? Mit ohne Bügel?
Na, Bügel haben die schon, aber die sitzen halt nicht im Ohr drin.
Ach so, okay, ja, gut.
Also für alle, die das Video sehen, das ist nur Markus, die halten bei mir auf dem Rad tatsächlich mit so einem Bügel drumherum.
Ah, ja.
Aber eigentlich gehören die nur so.
Ja.
Die halten dann.
Verstehe.
Sitzen dann auf dem Ohr drauf und dadurch kann man halt die gesamte Umgebung, alles hupen, wenn man bei Rot rüberfährt und so kann man alles hören.
Ja. Jeder, der mal im Callcenter gearbeitet hat, das sieht aus wie eure Headsets.
Ja, nur halt, dass die, glaube ich, zu sind, oder? Die im Callcenter, ich weiß
nicht. Ja, kommt drauf.
Nee.
Ja, ja.
Okay. Und dann Kiss, ich hatte hier Kiss, Keep It Simple and Stupid, ich hatte gerade eine glorreiche Idee. Kurz um 3:30 hatte ich eine glorreiche Idee und zwar mein aktuelles Mikrofon-Setup ist so, ich habe hier so eine Podmic von Rode mit so einem XLR-Stecker, das geht einmal um den Schreibtisch mit dem Kabel, geht in meinen H5 Zoom in so einem Aufnahmegerät rein, damit das dann anschließend vorverstärkt wird und in mein Atem reingeht, in den kleinen, wie heißt diese kleinen, diese Stecker, diese normalen, diese runden Kopfhörerstecker. Nee, diese ganz, diese normalen, diese
Walkman-Stecker. Klinkenstecker.
Klinkenstecker, genau. Dann geht mit dem Klinkenstecker ins Atem und vom Atem aus geht's dann in den Rechner über USB. Das brauche ich eigentlich für einen Podcast nicht. Ich zeige einfach so wie Markus auch mit Audacity oder so oder irgendwas. Sondern habe ich mein Rode NT-USB rausgeholt und es direkt angeschlossen und der Sound war voll scheiße. Da habe ich schnell wieder alles umgebaut und so. Und irgendwie habe ich da keinen guten Sound rausbekommen. Es war viel zu anstrengend, da was Fies rauszubekommen. Und dabei sollen das so viele nutzen. Ich glaube, ich gehe auch bald so zurück, so wie du, Markus, zu deinem Gamer-Headset
ja,
von Logitech genau. Für 32,50.
Ja, am Arsch. Das ist ein Sennheiser PC10 oder PC8. Ich habe hier beides.
Achso, wann hast du
noch? Aber die gibt's, glaube ich, nicht mehr, weil die sind auch so 20 Jahre alt oder so.
Keine ja.
Ich habe ja halt ganz viele davon. Wir haben die im Vorrat gekauft. Mein Kompagnon in der Agentur ist ein großer Freund davon, Dinge, die gut funktionieren, mehrfach anzuschaffen.
Das finde ich auch sehr, sehr sinnvoll. Das ist
ja.
Okay, also dazu von daher einfach immer alles so lassen, wie es ist. Das hilft enorm. Es gibt einen guten Grund, umzubauen und dann sich Zeit nehmen, wenn wir fürs Einrichten. Weil trotz der Software von Rode irgendwie wollte das nicht alles so, wie es soll. Aber du hattest ja auch schon mal solche Spielereien mit der Technik.
Ich habe alles Mögliche ausprobiert und bin wieder zurück halt bei dem alten Schnickschnack, weil es ist den ganzen Aufwand nicht wert. Das war dann teilweise, war die Soundqualität wirklich besser. Dazu müsste man sich aber 15 Eierkartons um Kopf binden und so. Das war mir alles viel zu blöd.
Ja. Genau. Und ich hab jetzt so Soundcores auf dem Kopf, die auch so Noise Cancelling machen und so, das Mikrofon noch schlimmer, wo ich denke, irgendwie ist da irgendwas schief, da muss ich mal länger gucken. Also es ist alles nicht zum Aushalten.
Ja. Von daher erst. So, am Ende des Tages geht es ja auch um Inhalte.
Liebe genau, Leute. Genau.
Ja, solange man es irgendwie hören kann. Ja, so. Für mich ist Sound immer noch ein Hygienefaktor. Also wenn es gut genug ist, dass ich vernünftig hören kann und nicht zu leise, dass ich im Auto irgendwie nachher nur noch Rauschen im Hintergrund höre, dann ist das eigentlich vollkommen okay. Man muss jetzt keinen glasklaren Podcast-Sound
kreieren, glaube ich. Und keinen Hall, also es sollte keinen Hall haben.
Ja.
Dann das so Nachhalt in so einem
riesigen Echo.
Ja, genau, das meine ich ja damit. Das ist sehr, sehr anstrengend. Aber dafür haben wir wir nutzen seit 8 Jahren jetzt schon Auphonic. Das holt immer das Beste wieder raus, macht den ganzen Quatsch da drumherum weg und so und macht so Stimme nochmal klarer, dass wir eigentlich wahrscheinlich auch irgendwie mit so Dosentelefon aufnehmen könnten.
So sieht's aus.
Vielleicht. Okay, das dazu. So,
keep it simple. Let's slide into the check-in, please.
Ja, jetzt kommen wir zum Fachlichen. Und ich habe mir überlegt, letztens war ich wieder Thema, wo ich dachte, Server-Side Google Tag Manager. Also irgendwie günstig ist das ja nicht für jemand, der nichts für sein Tracking bezahlen möchte, so ein Server-Side-Ding.
Ja, nee, für jemand, der nichts bezahlen möchte, ist es auf jeden Fall immer teuer. Mhm. Aber ich sag mal, es ist immer günstiger in der Regel, wenn man jetzt ein niedriges Volumen hat, zu einem der zahlreichen Hoster zu gehen, die wir ja immer wieder nennen. Ja, also OwnTag, Stape, Eddingwell, Schnick, Schnack, Schnuck, Taggers, ja,
die sind nicht alle heißen. OwnTags nicht? Ich glaube, die stammen bei 100 an, oder?
Ja, genau, da hast du es drunter, glaube ich, nicht. Also kannst du bei Stape was Günstigeres einkaufen. Was Stape jetzt auch hat zum Beispiel, ganz neu, nicht mit Perwoll gewaschen, sondern ganz neu, ist ein Angebot für alle, die nicht mehr brauchen als den guten alten Standard. Das heißt GA4 und Google Ads and nothing else. Für die gibt's so ein
Google Tag Gateway.
Ja, genau. Google Tag Gateway, one size fits all. Auch für relativ schmalen Taler, glaube ich.
Ein Zehner.
Preise nicht im Kopf. Ja, so. Das geht mal ein Zehner los, da kann man ja nicht meckern.
Ja, oder 100 Euro im Jahr. Finde ich super.
Ja, ne? So, da hast du halt jetzt tatsächlich nur, sagen wir mal, all diese Vorteile, die ich als solche gar nicht wahrnehme, so dass man weniger Probleme mit Adblockern und so weiter hat. Ne? Also dafür machen, nur für 5% mehr Daten oder so, sollte man sich halt die ganze Mühe eigentlich nicht machen. Wenn man jetzt sagt, aber cool, für 10er kann ich mir das kaufen, ist das vielleicht in Ordnung. Ich finde halt, Server-Side-Tagging fängt da an, Spaß zu machen, wo man so ein bisschen ein Minimum an Kontrolle vielleicht übernimmt.
Mhm.
Wenn man schönere Transformationen schreibt und aus A, B macht oder sowas und ein Browser was eingespart hat oder wie auch immer, dann fängt das an, für mich nützlich zu sein.
Ja, vielleicht ist es auch für Step einfach nur so ein Einstiegsdroge. Sagen wir mal, jetzt mal den Tag und dann, wenn du den Rest, wenn du auch noch Facebook möchtest, dann zahlst du das Doppelte.
Der Dennis von Step ist ein schlauer Mensch, der wird sich was dabei gedacht haben.
Okay. Aber auch alle anderen sind gut,
Taggers.
Genau.
Ja, also, Taggers, genau. Das sind aus dem Nachbarland mit dem Käse. Gibt's auch. Taggers mit Doppel-G und ohne E hinten, also einfach dann RS.
Mhm.
Taggers. Und dann hatten wir ja Eddingwell auch schon ein, zwei Mal genannt, glaube ich. Und es gibt noch mehr davon. So Hardal gibt's auch noch. Jetzt fällt mir ja keiner mehr ein.
Okay. Aber irgendwie so eine Mini-Cloud-Functional-Lösung oder so. Du hast mal sowas irgendwie auf dem Server selber gebastelt, sowas Mini-Ding, oder? So ein
ich hab ganz viel auf dem Server selber gebasteltes Zeug, was überhaupt nicht in irgendeiner Cloud oder sowas lebt, sondern einfach auf meinem Server. Also das, was man explizit nicht machen sollte, wenn einem die eigene Website am Herzen liegt.
Okay.
Ja, aber das könnte man natürlich jetzt auch wieder auf einen eigenen Server legen, aber dann eben nicht skalierbar, einfach ein eigener Server. Und wenn er zu viel zu tun hat, dann ist halt irgendwann Schluss. Es gibt auch andere Lösungen, wie man vielleicht mit Spitzen umgehen kann. Ich sag mal so Stichwort PubSub, ne? PubSub so als Message Queue oder eben andere, weiß ich nicht, da gibt's ja von, weiß ich nicht, Apache und Kafka und Tralala, weiß ich nicht, gibt's ja ganz viele verschiedene Queues. Die Idee, einfach Events in Spitzenzeiten sowieso überhaupt erstmal durch so eine Queue laufen zu lassen, ne? Und dann laufen die halt alle erstmal direkt raus und die eine Maschine, die du dir leisten kannst, die arbeitet alles ab. Und wenn du jetzt mal eine Spitze hast, dann wird halt diese Schlange, Warteschlange halt mal ein bisschen größer, aber du verlierst keine Events. So, solche Ideen gibt's ja auch.
Hatten wir mal vor einem halben Jahr, wo einer einfach dann nur nachts für eine halbe Stunde seine Cloud-Function eingeschaltet hat oder so und dann alles verarbeitet hat, was in der Queue war.
Genau, also es gibt immer irgendwelche Leute, die werden uns da was bauen, damit wir da solche schlauen Ideen nicht selber durchziehen müssen.
Mhm.
Ja.
Gut. So, und jetzt habe ich eine Frage an den Google-X-Experten.
Ja, jetzt geht's los. Ja.
Also, ich hatte letztens eine Anfrage, wo da wollte jemand gerne als sekundäre Conversions in Google Ads.
Mhm.
Ich fange mal anders an. Die These war, wenn man Klicks und den Scroll als sekundäre Conversions in Google Ads dazu packt, gibt es bessere Ergebnisse.
Ja. Da weiß mir das mal nach. Also, wenn du jetzt
das
wirklich,
habe ich auch gesagt.
Wenn du jetzt wirklich sekundäre Conversions meinst, das sind ja die, wo bei der Zählmethode, da steht in der deutschen Oberfläche mal Zahlungsmethode, wo ich jedes Mal lachen muss. Also bei der Zählmethode steht da nicht primär, sondern sekundär. Wenn das so ist, dann steht von Google selbst da dran, dass diese Daten nicht in die Geburtsgestaltung, Steuerung oder sonst irgendwas einfließen, sondern nur zur Information da wohnen. Ich kann nur so viel sagen, darauf verlasse ich mich in sehr, sehr vielen Konten, weil ich oft ein Konstrukt habe aus primären und sekundären Conversions, wenn die zum Beispiel auf verschiedenen Wegen gesammelt werden. Mhm. Teilweise sogar zwei verschiedene sekundäre Conversions, weil wir einmal Website, einmal Google Ads und einmal Offline-Conversions vielleicht haben und so weiter. Und wir müssen irgendwie rausfinden, was davon denn jetzt mittelfristig tatsächlich die besseren Daten liefert. Und dann geht das gar nicht anders, als das mit sekundären Conversions zu machen. Wenn Google jetzt wirklich hingehen würde und sagen, yay, ich habe einen dreifachen Umsatz auf einmal, wie geil ist das denn? Dann würden diese Konten normalerweise auch plötzlich aus dem Ruder laufen. Das tun sie also nicht. Das ist jetzt mal mein Erfahrungsschatz, den ich hier dazu teilen kann. Was aber nicht heißt, dass die Leute, die oft so ein bisschen klingen, als hätten die einen Aluhut auf, nicht doch recht haben. Also weiß ich nicht. Was man natürlich jederzeit machen kann, ist sekundäre Conversions im Sinne von Micro-Conversions anlegen, die in irgendeiner anderen Kategorie unterbringen. Und da dürfen auch viele von sein. Also es gibt ja diese verschiedenen Conversion-Kategorien. Und wenn du was in Sonstige hast, dann ist das nicht das gleiche wie Lead-Formular abgesendet oder ein Kauf. Und wenn ich einen Kauf habe, wenn ich mir also Sorgen mache, dass Google mir plötzlich mein Shopping-Anzeigen nur noch Leute bringt, die Kontaktformulare ausfüllen, weil es einfacher ist, als Käufer zu bringen, das ist ja nicht so schlimm. Ich kann das Ganze, also das wäre schon schlimm, aber das wird nicht passieren, weil wenn ich Umsatz habe, kann ich ja mit ROAS arbeiten. Ja, so. Diese anderen Signale dienen aber trotzdem dazu, dem Google-Algorithmus zu sagen, der ist scheiße als der. So, wenn ich es nicht schaffe, nicht mal eine Micro-Conversion auszulösen und ein bestimmtes Segment von Besuchern schafft es zuverlässig nicht, dann weiß Google durch die Micro-Conversions, dass dieses Segment schlechter ist als das andere. Auch wenn das Ziel am Ende des Tages der ROAS ist, wird Google auch diese Korrelation zwischen Micro-Conversions und hartem Umsatz hinten raus algorithmisch mit Sicherheit feststellen können, weil das steckt ja in den Daten drin. Also gehe ich davon aus, dass Micro-Conversions durchaus ein Mittel sind und das passt auch zu meiner Beobachtung, um Google Ads Konto auf die Sprünge zu helfen. Und du kannst natürlich ganz viel auch mit Zielgruppen erreichen. Ne? So Zielgruppen sind eine gute Idee, möglichst viele Zielgruppen zu bilden, weil Zielgruppen werden auch von Google halt bei den meisten Steuerungsmöglichkeiten, das ist für mich inzwischen auch vollkommen intransparent geworden, aber werden eben auch genutzt, um den Algorithmus zu schärfen. Mhm. Ja, das war jetzt eine Google Ads Antwort, eine sehr lange.
Ja, okay, aber
ohne irgendwie verbindlich zu sein. Aber wie gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass sekundäre Conversions, also wenn ich ganz viele sekundäre Conversions anlege und das Konto läuft besser, dann würde jeder alles 18-fach zählen. Ich glaube, der Hack wäre schon längst raus.
Ja. Mhm.
So, dann habe ich für den Check-in noch was reingepackt, nämlich einen Vertreter, über den wir schon lange nicht mehr geredet haben, Umami. Umami ist auch sowas wie Plausible zum Einsortieren, also so ein eher auf Web-Reporting fokussiertes Tool und jetzt nicht das fette Web-Analyse-Tool. Und die haben ihr Pricing überarbeitet und dabei ist rausgekommen, dass der Free-Plan jetzt bis 100.000 Events kostenlos ist. Das bringt Umami für mich mit auf eine Liste dieser ganzen potenziellen Kandidaten für Leute, bei denen nicht so furchtbar viel auf der Website los ist und die trotzdem irgendwie was messen wollen, vielleicht auch ohne Consent, vielleicht wollen sie auch ganz auf Analytics verzichten. Und dann ist bisher immer der Tipp gewesen, ja, guck dir doch, weiß ich nicht, Pivik Pro an, die machen es bis zu einer 500.000 umsonst. Dann haben wir ja, ich kann es mir nie merken, Mixpanel oder Amplitude, die auch einen sehr, sehr, sehr umfangreichen, kostenlosen Plan haben. Wir haben Scobi mit einer 250.000 und jetzt halt hier auch mit 100.000 dabei Umami auf der Liste. Ich finde das Tool selber an sich ganz angenehm von innen.
Habe ich mir noch gar nicht so richtig angeguckt.
Ja. Gibt's aber wie bei allen anderen eben auch dann, glaube ich, so eine öffentliche Demo, wo man einfach in die Daten von der Website selber reingucken kann und dann, also und Umami wohnt ja auch, geht ja dann eben auch um Umami Cloud, ne? Das, du kannst es also, wenn ich mich recht entsinne, dir auch, es ist Open Source, kannst du auch selber betreiben.
Okay.
Ja. Jo, damit ist
der Check-in. Ich habe mir jetzt Scobi oder Scobi mal installiert, mal angeguckt. Das ist ganz nett. Also nicht so detailreich natürlich wie Analytics oder ähnliches, also Google Analytics oder so oder GA4 oder so, aber halt.
Das gehört zum System.
So ein bisschen. Genau. Und von daher sage ich, okay, kann ich mir jetzt angucken, aber so für richtige Auswertungen sehe ich da noch nicht für mich.
Nein, es ist auch jetzt erstmal primär ein Reporting-Tool, aber dadurch, dass du die Daten da eben auch über die API rausholen kannst, kannst du ja alles, was du im Tool nicht auswerten kannst, aber was die Daten hergeben, dann ja auswerten, wie immer du möchtest.
Mhm. Ja.
Ne, für Kleinigkeiten tut's vielleicht auch schon Looker Studio, ein bisschen Blending hier und ein bisschen Blending da und dann hast du vielleicht auch Reports, die im Tool selber nicht hast. Das muss halt in den Daten stecken, sonst ist es weg. Gut. So, da hast du uns was reingeschrieben bei Lass uns über GA4 reden, wo ich gleich überhaupt nicht verstehe, was das bedeutet. Mach uns mal schlau, Michael. Was bedeutet, dass aktive Nutzer jetzt erkennbar sind?
Ja, dass die Oberfläche hieß, die bisher immer nur Nutzer.
Ach, da steht jetzt
aktive heißen die, Nutzer. Jetzt heißen die aktive Nutzer in der Oberfläche. Was ich sehr schön finde, dass endlich das steht, was drin ist.
Man muss also jetzt nicht mehr die unterstrichelte Linie mit der Maus besuchen, damit man dann sehen kann, dass da drin steht, aktive Nutzer.
Ja, das finde ich eigentlich ganz nett.
Ja.
Das war's
schon. Groundbreaking.
Schon für einige, tatsächlich schon für einige wichtig, dass sie die nicht vergleichen mit den anderen Nutzern.
Nee, aber ich glaube, das ganze Konzept der Nutzer ist trotzdem immer noch viel zu undurchsichtig. Aber egal. So, dann hast du darauf hingewiesen, zu Recht, dass es gerade im Oktober mal richtig Updates gehagelt hat. Oder auch seit unserer letzten Sendung, muss man sagen. Ne? So 24., 25., 1., 3., 9., 11., 14., 17., das ist ja
gestern.
Mehr, als ich an einer Hand zählen kann.
Mhm. Also was wie, dass man Segmente jetzt speichern kann und einen eigenen Menüpunkt, glaube ich, hat. So ein bisschen was für 360 war dabei, dann diese Tag-Diagnostik ist verbessert worden.
Ja, Ja, aber dieses Tech found too low on page ist ja tatsächlich ein vernünftiger Hinweis. Kriegen jetzt alle Leute, die WordPress haben und die typischen Plugins benutzen. Mhm. Aber das bedeutet natürlich jetzt nicht zwingend, dass ihr das umbauen müsst.
Ja, und die Echtzeitberichte sind ein bisschen besser geworden oder anders geworden, ein bisschen mehr Daten, wo er sie braucht. Ich bin ja kein Freund davon. Und höhere Datenexport-Limits, wer die Daten über die Oberfläche sich zieht, auch da wieder.
Ja. Ja, was jetzt zu begrüßen ist, ne? So auch in der API kannst du jetzt auch irgendwie, wenn du 360-Kunde bist, kannst du auch, glaube ich, den Sampling noch irgendwie beeinflussen und da tut sich halt ein bisschen was. Ich fange erst an, Hurra zu schreien, wenn ich in Explorations die Spaltenbreiten verändern kann. Das ist für mich so ein immer noch nicht nachvollziehbares, blödsinniges Ding. Gut, aber es geht voran, immerhin. Ja. Also es, gegen Jahresende scheint da immer so ein bisschen Hektik auszubrechen. Oder es gibt eben da auch das Sommerloch oder so. Ist jetzt nicht, dass wir im Sommer dauernd über ganz tolle neue Änderungen geredet haben.
Das kann
die angekündigten Annotations sind aber immer noch nicht da, ne? Also.
Ich habe sie ja nicht angekündigt.
Nee, aber ja.
Wer hat sie denn angekündigt? Nee, also es gab, man munkelte oder.
Ja, man hat sie schon gesehen.
Ja.
Das war der Punkt. Ne?
So. Ja, wahrscheinlich wieder diese Alpha-Gruppe oder so, diese.
Ja, aber das bedeutet ja, dass das Feature existiert. Ne? Und es stand auch, ich habe es auch auf einer Roadmap gesehen, insofern so ganz von der Hand zu weisen ist das nicht, dass wir die kriegen. Naja, very soon. Lass uns über was anderes reden. Zum Beispiel Unassigned.
Ja. Mhm.
So. Ich habe das Thema, habe ich hier in diese Kategorie gepackt, weil es halt ein GA4-Thema ist, sonst hätten wir es in die Fundstücke packen können. Lustigerweise gab es nämlich in 10 Tagen Abstand 2 Fundstücke zum Thema Unassigned und was ist das überhaupt? Einmal bei Cardinal Path in Englisch und einmal bei Metrica in Deutsch. Wobei der erwartungsgemäß bei Metrica durchaus umfangreicher ist und sich mehr mit den Ursachen und so weiter auseinandersetzt. Wir müssen jetzt auch nicht nochmal drüber reden, wie Unassigned zustande kommt. Haben wir, glaube ich,
wie kommt das dann zustande?
Nein, machen wir nicht.
Ach so.
Aber es bleibt ja immer noch bei all diesen typischen Problemen mit Tagging-Fehlern und Server-Side verkackt und ich weiß nicht was, OTMs nicht im Griff. Gibt's ja immer noch so ein Teil, alles, wenn ich alles richtig mache, bleibt immer noch so ein Teil unassigned. Und der regt mich teilweise echt auf. Und ich habe mit unassigned in letzter Zeit auch immer mehr lustige Begegnungen in Daten bei Kunden, wo dann aus nicht erfindlichen Gründen, wo sich nichts geändert hat im Setup, wo man dann auch nachgeguckt hat extra, haben wir clientseitig, haben wir serverseitig was geändert, wo Unassigned von 5% oder von 2% oder sowas auf 25 springt, eine ganze Zeit lang bleibt und ja, alles irgendwie sehr schräg. Ich glaube, Google hat dieses ganze Thema Tagging im Browser und Session Management immer noch nicht so richtig im Griff.
Ja, aber das wäre jetzt auch, wenn ich bin, du hast mich gerade verloren.
Ich habe dich verloren. Also es bleibt immer ein Teil unassigned, wo ich dann, wenn ich dann auf Quelle Medium schaue und nicht nur auf den Kanal, dann steht da auch einfach nur NotZ drin. So, da ist einfach nichts da an Informationen über diese Sitzung. Was wahrscheinlich einfach daran liegt, dass mal wieder ein Session-Start-Event fehlt oder sonst irgendwas und Google deswegen sagt, ja, keine Ahnung, wohin damit. Das finde ich total nervig. Und noch nerviger finde ich eben, ich weiß nicht, wo ich dich verloren habe, dass das so unkontrollierbar auftritt und teilweise wieder verschwindet und man selber nicht herausfinden kann, ob man es jetzt, also man versucht ja bei sich selbst erstmal mal nach Ursachen. Man denkt ja, man hat beim Tagging irgendwas falsch gemacht. Mhm. Aber wenn um dieses Erscheinen und Verschwinden herum oder diese Veränderung im Niveau rundrum wirklich wochenlang nichts am Tag-Management geändert wurde und auch im Website-Protokoll nicht steht, ja, wir haben jetzt mal gerade irgendwie umgestellt auf ein neues Shop-System, dann ist das teilweise eben nicht zu erklären.
Mhm. Okay, jetzt hast du mich wieder.
Ja.
Weil für mich ist das ein NotZ-Problem und kein Unassigned-Problem.
Nee, das ist ein NotZ-Problem natürlich. Es landet halt in Unassigned und dann guckst du rein und dann hast du so ein paar Sachen, dann hat dann wieder jemand neue Kanäle und Medien erfunden. Dann ist das halt so. Aber wenn da gar nichts steht, wenn da einfach nur NotZ steht, du hast überhaupt keine Informationen zur Session, du guckst dann da rein und siehst dann da eben so die typischen Rogue User Engagement Events auf der einen Seite, teilweise aber eben auch, wie gesagt, wenn es hochgeht, so 25%, steckt plötzlich aber auch ein Viertel deines Umsatzes oder sowas da drin, ne? Weil irgendwas schiefgelaufen ist und du kriegst es wieder nicht repariert und wie gesagt, in den letzten Jahren habe ich ja immer bei mir nach dem Fehler gesucht und in letzter Zeit habe ich immer häufiger das Gefühl, dass man es selber gar nicht war, sondern dass Google irgendwas verkackt hat. Was auch wieder viel zu leicht macht, irgendwann immer davon auszugehen, dass man selber gar nicht mehr gewesen ist. Was ich, glaube ich, sagen will, ist, ich hatte noch nie so wenig Vertrauen in ein Google-Produkt wie in Google Analytics 4 in den letzten Monaten. Weil so viel schief läuft.
Ich überlege gerade, ob es noch ein schlimmeres Produkt gab, irgendwann mal, wo wollte ich gerade den Graveyard aufmachen, gucken, was es da gab. Google Plus. Ich hatte weniger Vertrauen in Google Plus, hatte ich weniger Vertrauen.
Ja, gut, da habe ich aber auch, das war mir aber auch wurschter.
Okay. Ja. Wobei ich ja viel finde, man muss einfach ganz viel einfach auch Rohdaten, also es hilft, wenn man Rohdaten hat, glaube ich, inzwischen viel, dass man die Fehler ausbügeln kann.
Ja, natürlich. Hast du BigQuery und ist da nicht auch mal wieder ein ganzer Tag der Export nicht stattgefunden oder sowas, ist das auch super. Ja, so, natürlich. Aber es kann ja nicht die Lösung sein, Universal Analytics gegen GA4 auszutauschen, nur damit nachher alle Leute anfangen auf BigQuery. Das ist einfach, das kannst du nicht verlangen.
Ja, nee, auf keinen Fall. Es wäre schön, wenn es funktionieren würde. Die Frage ist halt, wo waren die Sachen vorher?
Für alle, alle Leute, die sich mit den Daten befassen, wären sehr viel informierter und sagen wir, tiefer im Thema, weil sie es müssten. Ja, so eine Analytics-Oberfläche kann ja jeder rumklicken und sich schlau fühlen. Das ist halt bei BigQuery so ein bisschen schwieriger. Aber das ist halt total unrealistisch. Und es gibt halt sehr viele Alternativen, bei denen man das machen kann. Und deswegen muss man sich nicht wundern, wenn sich das Marktbild vielleicht auch tatsächlich ein bisschen verändert.
Ja, auf jeden Fall.
Man hätte mehr von dem Marktsegment, was man vorher dominiert hat, mitnehmen können mit einem Produkt, was weniger Fragen offen lässt.
Ja, die könnten auch einfach die ganzen NotSet-Sachen aus den Sitzungen rauslassen einfach, weil dann, das ist ja kaputt. Also, weil eigentlich ist ja die Quelle und Medium sind ja Pflichtfelder, Pflichtdimensionen. Ja. Die müssen ja gefüllt werden mit irgendwas.
Ja, dann schmeiße ich es raus, dann fehlt mir halt diese 25% des Umsatzes dann auch noch, wenn 25% betroffen sind. Und dann kann ich ja sagen, Konsentrate.
Genau, Konsent oder, ja. Genau.
Nee, so wird es nicht laufen. Egal. Boah.
Trotzdem doof.
Dann können wir tatsächlich mit Fundstücken anfangen.
Mhm.
Ist ja irre. Das erste Fundstück, was ich da reingeballert habe, ist eigentlich nur ein Reminder wegen eines Themas. Also, dass Google ausgerechnet Consent-Banner prüft, ist ja eigentlich nichts Neues. Es scheint aber, wenn man diesen Beitrag von Blue Fusion aus dem Blog glaubt, im Moment jetzt wieder verstärkt. Also es gibt vielleicht gerade wieder eine Welle, dass vermehrt Kunden jetzt Mails bekommen mit so einer Pistole auf der Brust, wo steht, du hast 60 Tage Zeit, dein Consent-Management in den Griff zu kriegen, sonst pausieren wir dein Konto.
Mhm.
Oder sperren deine Anzeigen oder wie auch immer. Es wird wahrscheinlich was mit Sperren sein, weil das macht dann mehr Druck. Ich habe ja schon länger keine mehr gesehen davon, aber das ganze Thema ist nicht neu. Die machen das schon ein bisschen länger. Das ist sogar schon vor Consent-Mode-Einführung.
Ja, aber Sperren wären die ja doof. Wie wäre es einfach, den Quality-Score einfach schlechter zu machen?
Ja, genau.
Dann zahlen die mehr.
Kannst dich freikaufen wieder. Ne?
Genau. Dann war hier 50% auf- oder abschlagbar.
Ja, wenn das jemand gehört hat von Google hier, 10% des Mehrumsatzes bitte an Michael. Ich habe nichts damit zu tun. Aber es ist ja ein bisschen zynisch, dass ausgerechnet Google hingeht und sagt, wir finden einen Consent-Banner scheiße, ne? Weil die teilweise passen den Formulierungen nicht. Ich hatte selber auch so einen Fall, wo wir auch kontrovers so ein bisschen diskutieren mussten mit irgendwelchen Third-Level-Support-Heinis, wo ich dann auch denke, so, wo ist hier, wir haben schon keine Kompetenz, aber da habe ich das Gefühl gehabt, dass man da einfach nur eine Checkliste hat und dann, wenn da das drin steht, dann klick auf Verbieten. Dann sende die Mail raus oder so. Fand ich ein bisschen schräg. Also Google prüft jetzt, ob ihr datenschutzkonform seid.
Ja. Glaubst du, man das automatisiert oder mit Clickworkern irgendwo in...
Ja, also das wird automatisiert und dann wird da irgendwo eben ein Posteingang von potenziell mal vielleicht nachzuprüfenden Sachen geben. Und wo es ganz klar ist, ist wahrscheinlich automatisiert. Wenn du halt siehst hier, kennst das Consent-Banner und dann misst du Vor- und Nachinteraktion. Wir haben ja hauptsächlich auch erstmal so auf diese Consent-Mode-Signale geguckt. Das ist dann ja auch erstmal ein Hygiene-Ding, ne, um zu gucken, ob das überhaupt funktioniert, was die da von den Leuten gefordert haben. Es war ja schwieriger, als sie sich das vorgestellt hatten. Dass da nicht eben auf Signale verzichtet wird. Das ist ja das größte Problem teilweise aus Sicht von Google. Es wird Zustimmung gegeben, trotzdem werden die Signale aber eben nicht richtig rausgesendet und dann gehen die Dinger noch im Advanced-Consent-Mode raus und 1000 Probleme. Und das haben die natürlich, das kann man automatisiert prüfen. Ob die jetzt Texte von Consent-Bannern automatisiert prüfen, ja wahrscheinlich wird der Text schon irgendwie automatisiert geprüft, aber dann gleich eine Mail rauszuschicken, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ist mir auch wurscht. das ist eigentlich nicht die Autorität, die prüfen sollte, ob Consent-Banner stimmt oder nicht. Das ist mein Punkt. Sollte Google eigentlich scheißegal sein, was da drin steht.
Weiß ich nicht, ob die...
Ja, wahrscheinlich gemeinsame Verantwortung, düdelidü, ne?
Ja, Haftung, ja. Blub. Ja. Und,
es gibt einen Grund,
klar.
So, was hast du uns denn ausgegraben?
Ja, ich habe von, ich glaube, wir hatten das noch nicht, ist auch relativ neu, ein Dashboard Quality Framework von Spotify. Wie die an ihre Dashboards rangehen, was man da machen muss, damit die gut werden. Und ja, einfach mal durchlesen, ist so ein Checklisten und so. Eigentlich ganz gut, damit einfach die Leute auch die Dashboards nutzen, die gebaut werden, weil oftmals werden die auch gar nicht angeschaut oder auf jeden Fall nicht genutzt, um daraus tatsächlich Ableitungen zu machen für Aktionen, befürchte ich.
Ja, auch dass Dashboards oder Visualisierungen in Dashboards auch so einen Status haben können wie, ja, ich bin noch nicht final und so. Und das ist natürlich auch eine sehr gute Geschichte eigentlich, weil ich glaube, wenn wirklich viel mit Dashboards gearbeitet wird, dann kommen eben aus den Dashboards nachher die Missverständnisse statt aus den Daten. Ne? Mhm. Wenn man nicht den Kontext vernünftig irgendwie setzt. Ja, Dashboard Quality Framework. Immer ran. Wenn ihr Dashboards baut, dann habt ihr wahrscheinlich euer eigenes Quality Framework. Könnt ihr das ja mal mit eurem.
Hoffentlich.
Ja.
Und nicht nur der Kunde sagt, okay, das reicht auch als Framework einigen.
Ja.
Der Kunde sagt, es ist fein.
Ja, es ist gezahlt worden.
Genau.
Ja, 98% meiner Dashboards werden tatsächlich nachher gezahlt. Die sind gut. Was habe ich gefunden? Ich habe bei Cardinal Path noch was gefunden. Und zwar geht es da eigentlich um Value-Based Bidding mit Google Ads und eigentlich nur was für 360-Kunden, wenn man da eben auch auf irgendwelche Lead-Scores und so weiter bieten kann. Das haben wir in unserem Jedermanns Google Ads gar nicht. Trotzdem fand ich es ganz interessant, weil wieder da irgendwie ein Tool genannt wurde, von dem ich vorher noch nie was gehört habe, nämlich Tidelock. Und Tidelock ist im Prinzip so ein Mini-Stack, der sich hauptsächlich der Offline-Conversions API und anderen APIs bedient, um eben First-Party-Daten mit in das Google-System und damit biddingfähig zu machen. Ist jetzt überhaupt nichts, was einer von uns nachbauen muss, aber für den einen oder anderen Interessierten ein Link auf den Beitrag und vor allen Dingen eben auf das GitHub-Repository von diesem Tidelock-Ding. Ich glaube, man muss sich alles, was Google Marketing Solutions auf GitHub bereitstellt, einfach mal in Ruhe anschauen. Da ist ja eben nicht nur das Pantheon und jetzt dieses Tidelock-Ding, sondern tausend andere Sachen, wo ich noch nie einen Blick reingeworfen habe. Der eine oder andere wird jetzt müde den Kopf schütteln und sagen, nutze ich alles schon längst.
Genau, aber, alles rauf und runter.
Alles ist für jeden beim ersten Mal neu und ich hatte von Tidelock noch nie was gehört. Und jetzt habt ihr es auch über euch ergehen lassen müssen. Nächster
Punkt. Aber das ist also relativ klar, weil es ist doch dann dieses Search Ads 360. Es sind hier GA 360, sondern es ist ja Search Ads. Und das ist in der freien Wildbahn, glaube ich, relativ selten. Das sind schon sehr große Agenturen oder Kunden, wie ich das habe.
Ja, was ja nicht heißt, dass man das, was man mit Tidelock machen kann, nicht trotzdem gebrauchen kann. Es ist ja, dient ja in diesem Fall zwar irgendwie dem Anreicherung von Bidding-Informationen, aber das ist ja nicht das Einzige.
Für Flatlight, also, tun. Ja.
Ja, für Flatlight, genau. So.
Also schon,
Ja. So, und du hast eine Diskussion ausgegraben auf LinkedIn, die dir so gefallen hat, dass du gedacht hast, die verlinke ich doch mal.
Natürlich. Und zwar, immer wieder das Thema KPI-Trees oder hier Baum hier Pfade für Zahlen, die aufeinander basieren. Und da hat der Daniel Schmidt, hat da, den ich nicht kenne, auf LinkedIn etwas veröffentlicht dazu. Da war er gerade dran zu E-Commerce, sein Algebraic KPI Tree. Und dann gab es einige kluge Kommentare auch von Timo Dechau etc., was man da alles mitmachen könnte und wie das sinnvoll ist. Und ich glaube, dass das ein Ding ist, wenn man Dashboards baut, sich durchaus damit mal mehr beschäftigen kann. Ich habe mich bisher zu wenig mit KPI Trees beschäftigt. Du?
Nee, gar nicht. Ne, weil's nicht zu meinem Job gehört. Ja. So, aber die Namen, die ich da so lese, das sind ja alles Leute, die da viel mehr leben als wir. Insofern ist das. Also so einem Gespräch zuzuhören kann tatsächlich hilfreich sein, kann ich mir denken. Ich habe mir diesen Thread selber auch noch nicht durchgelesen. Aber wo wir gerade von Timo reden. Der Timo hat eine super klasse Konferenz eigentlich gebaut. No Slides, wir haben gar nicht drauf hingewiesen, glaube ich. Das ist uns völlig entgangen.
Ist an mir komplett vorbeigegangen.
Ja, so, also ich habe einen Teil davon wahrgenommen und geschaut, während es live war, und dann kriegte man nachher eben auch ein tolles Google-Sheet mit den Links zu allen Sachen, die man vorher verpasst hat. Jetzt hat er nochmal an alle Leute, die teilgenommen, eine Mail rausgeschickt. Da sind auch jede Menge Links drin zu YouTube-Videos, und ich war versucht, diese hier zu teilen, aber die YouTube-Videos stehen alle auf privat. Das heißt, es gibt wahrscheinlich einen Grund. Lieber Timur, solltest du das hier gerade hören und es dir recht sein, dass wir irgendwie eine Übersicht der aufgezeichneten Konferenzsessions hier teilen, dann lass uns das einfach wissen, dann machen wir das gerne. Also ich fand es super interessant, weil das ganz viele Sachen waren, wo ich üblicherweise gar nicht mit arbeite. Also viele Analytics Engineering Tasks, sagen wir es mal so.
Ja.
Den Analytics Engineer hatten wir ja schon mal hier definiert, ne? So zwischen Analytics und DevOps irgendwo, die Leute, die den ganzen Tech-Stack und die Pipelines bauen und so. Und darum ging es da auch ganz oft.
Ja, ist nicht von Timo auch diese Veranstaltung, wo er beibringt, wie man mit weniger Daten mehr erreichen kann? Wo er eine europäische Kohorte hat und eine amerikanische Kohorte wegen der Zeiten?
Ja, genau.
Das ist Timo?
Das ist auch Timo.
Ja, okay.
Ja, aber da brauchen wir nicht drauf hinweisen.
Ist voll, würde ich sagen.
Ja, also als ich mich da gestern angemeldet habe, waren noch 2 Plätze frei und ich habe das gemacht. Vorgestern
waren 8 frei. Mhm.
Ja, und ich hab das gemacht, weil der Timo was geteilt hatte und das war noch keine Stunde alt. Da stand noch drin, es gibt noch 8, und dann hatte ich draufgeklickt, da waren es noch 2. Ich glaube nicht, dass da jetzt noch Platz ist.
Nee.
Man kann natürlich sich mitten in der Nacht hinsetzen und in die andere Kohorte, wenn man möchte.
Ja.
So, sucht euch den Timo auf LinkedIn oder wir hauen vielleicht dann den Link zu seinem Post hier noch in die Shownotes als kleinen Service-Gedanken. Und dann könnt ihr das vielleicht auch noch anmelden. Ist aber jetzt recht bald, dann glaube ich, wenn ich mich recht entsinne. Dauert nicht mehr lang. Gut. Ja, dann wieder ein kleines bisschen Eigenwerbung. Entschuldigung. Wir hatten schon mal über den Conversions Manager kurz geredet. Das ist das Ding, wo ich auf dem Analytics Pioneer Summit irgendwie drüber referiert habe. Ein Custom Template, was ich gebaut habe, um Conversion Setups zu vereinfachen. Überall da, wo man so ein bisschen mehr als nur ein Purchase hat und 1-2 Soft Conversions. Mhm. Aus einem echten Anwendungsfall entstanden. Ist das Ding jetzt tatsächlich Rubel die Katz, völlig überraschend, dann doch noch durchgerutscht in die Community Gallery. Und das habe ich zum Anlass genommen und ein Video darüber gedreht, wie man mit dem Ding überhaupt arbeitet. Weil eins muss ich zugeben, es ist nicht zwingend intuitiv, wie man damit arbeitet. Mm-mm.
Auch generell, was es macht und wofür man es braucht. Und so. Ich finde es also schon, für mich hat sich der Einsatzzweck für mich noch nicht tatsächlich erschlossen, wo ich es tatsächlich einsetzen möchte, wo es mir vereinfachen würde. Dafür müsste ich mir einfach mehr reindenken wahrscheinlich.
Wo du 5 Empfänger hast für Conversions, oder ich sag mal allgemein für Events. Sagen wir mal gar nicht Conversions, du kannst es eigentlich für alle Arten von Events verwenden. Es muss ja keine Conversions sein. Wo du 5 verschiedene Empfänger hast und 10 Events, hast du im schlimmsten Fall 50 Tags. Empfänger, 10 Conversions.
Okay,
ne? Ganz viele Trigger, ne? So. Wenn du anfängst, das zu vereinfachen, wenn du sagst, ja, eigentlich machen die Tags immer das Gleiche, ist nur ein anderer Eventname, dann fängst du plötzlich an der zweiten Stelle nochmal URL-Regeln zu bauen, weil du dann nämlich irgendwie eine Suchtabelle hast, ne? Um aus einer URL einen anderen Eventnamen zu machen für Facebook oder so, keine Ahnung. So, und dann hast du nachher 87 Suchtabellen. Und kein Mensch kriegt das gepflegt. Oder du hast.
Und vielleicht auch noch eine Suchtabelle, die wiederum in ihren Variablen, an ihren Werten auf eine Suchtabelle verweist.
Genau.
Ne? Das ist wunderschön.
Das Suchtabellen.
Das ist
man
super.
Kann ganz viele Sachen konstruieren, die funktionieren auch, die sind nur nicht pflegbar. Ne? So. Und wenn man das vermeiden will, hast du dann nachher doch, vielleicht machst du pro Conversion einzelnes Tag. So. Und wenn du da weg willst und du willst eigentlich pro Dienst nur ein Tag haben, ich sag mal, du willst mehr so wie Tilium sein, da baust du keine 3 GA4-Tags ein, baust du nur einen GA4-Tag ein und musst dafür sorgen, dass alle Parameter immer stimmen, wenn das feuert. und so ähnlich denkt dann auch der Conversions Manager. Das heißt, du hast einen Tag, da trägst du deine ganzen Regeln ein, das, was du vorher in Trigger eingetragen hast, musst du da in Conversion Rules eintragen und das ist ein bisschen kryptisch, damit man auf Events und andere Sachen reagieren kann. Das ist der kryptische Part, würde ich sagen. Und dann kannst du sowas ähnliches wie eine Suchtabelle mit mehreren Werten machen. So, kannst du also einen Namen definieren und ein Google Ads Label und ein Value. Und dann gibt's noch ein 4. Ding, das heißt Custom. Da kannst du einfach deinen Facebook-Event-Namen reinschreiben, wenn du den brauchst oder so. Wenn du jetzt aber einen 5., 6., 7., 8. Dienst brauchst, dann brauchst du vielleicht ein bisschen mehr und da kommt dann eben Struktur in diesem Custom-Feld zustande. Und schon wird's nochmal kompliziert und nicht mehr ganz so super einfach zu verstehen. Und deswegen habe ich ein Anleitungsvideo gedreht. Und das ist tatsächlich auch, ich habe jetzt nicht unheimlich viel rumgeschwadet dabei, würde ich sagen. Es ist, wenn man es reduzieren würde, wären es immer noch 40 Minuten, glaube ich. Das ist so ein 50 Minuten Video geworden. Deswegen habe ich das auch nicht mit Zoom aufgenommen, weil da habe ich nur 40 Minuten.
Ach so.
Mir war klar, das reicht nicht, ne? So, also musste ich das mal mit Google Meet aufzeichnen. Aber ich glaube, das ist ganz hilfreich, weil ich glaube immer noch daran, dass das Ding super praktisch ist. Während ich mir ein Demo-Setup gemacht habe, einen Container, den ich damit reduzieren kann, sind mir schon gleich auch wieder ein paar Sachen eingefallen, die ich vielleicht in die nächste Iteration reinnehme. Ich habe gesagt, ich mache jetzt erstmal das Video, mal gucken, vielleicht schauen das ja mal ein, zwei Leute, setzen das Ding auch ein, haben eigene Ideen. Ich sammle gerne ein paar Ideen und dann gibt es vielleicht auch nochmal einen Conversions Manager Version 2.
Mhm. Generell zu diesen Templates, ich finde es ja total praktisch, sobald man vernünftig, also sobald man Sachen baut, die es noch nicht gibt, auch sowas wie, benutze ich das HTML, ist ja der letzte Schrott. Das sollte man nicht benutzen, weil es am Ende der Seite, bla bla, ist doof. Und darum sollte man ja möglichst Templates bauen. Darum schlage ich vor, lass uns doch das Ding des Monats machen, so ein Einstieg in Custom GTM Templates. Was hältst du davon?
Da bin ich dabei.
Okay, dann also nächste Folge, die Ding des Monats Folge ist dann GTM Templates Do It Yourself.
Genau. Dann machen wir das. Und zum Abschluss habe ich noch einfach einen Link-Tipp aus dem Analytics Pioneers Magazin Archiv. Ich schreibe ja gelegentlich was für das Magazin und ich finde es dann, so schön ich das Magazin finde, ist Print hat halt eine begrenzte Zielgruppe und ich finde so Evergreen-Content wie sowas, wie gehe ich mit iFrames um und Tracking, hatte ich bisher halt immer nur ein Video dazu und deswegen habe ich den Beitrag genommen, habe den auch jetzt nochmal zweitverwertet auf meinem Blog veröffentlicht für die Leute, die das.
Ach so, ich dachte, du hättest immer einen Text dazu gehabt.
Nee, ich hatte nie einen Text dazu. Ich habe da immer nur das, ich habe ja da ein Repository dazu gebaut, da steht ein bisschen Text drin.
Stimmt.
Ich habe das Video, aber es gab keinen Blogbeitrag und da ich ja aber trotzdem schon mal was drüber geschrieben hatte, dachte ich, wäre es doch blöd, wenn man das nicht auch mal irgendwo online stellt.
Ja, auf jeden Fall.
Jo.
Okay.
Dann sind wir durch. Damit? Wir haben nämlich keinen Tipp des Monats.
Mhm.
Leider. Oder guckt euch, ihr habt schon den Namen wieder vergessen. Guckt euch Tidelock an. Das ist dann unser inoffizielle Tipp des Monats. Podcast-Empfehlung fällt aus. Termine sind auch nicht mehr viel. Wir sehen uns diese Tage auf dem COD. Da steht immer noch 7.10. Natürlich stimmt 7.11.
Sonst wäre es ja schon vorbei.
Genau. Haben wir einfach ein, zwei Mal das falsche Datum genannt und immer wieder weiter weggeschleppt, durchgeschleppt. Also am 7.11. der COD und am 16.11.
Mirror Camp trifft sich Brüssel. Motorclub
Motorclub Brüssel trifft sich MC. Dann zum gemeinsamen Spritsaugen.
Measure Camp natürlich.
Ja, das Measure Camp Brüssel, 16.11. verlasse ich zum letzten Mal fürs Jahr das Haus, glaube ich. Wenn ihr da auch hinkommt, haut nie an.
Okay. Feini.
Da sind wir durch. Ich guck mal auf die Uhr. Was sagt die denn?
Tick-Tack.
Oh ja, ach, guck mal so, 3/4 Stunde, das haut doch hin. Also, bis zur nächsten Sendung, wenn ihr es nicht aushalten könnt oder irgendwelche Fragen habt, gebt uns bitte Feedback oder stellt die Fragen gerne im Kommentarblog auf termfrequenz.de oder schickt uns eine Mail an podcast@analytrix.de. Ansonsten würde ich sagen, sind wir raus und wir hören uns zum Ding des Monats und ansonsten zur Newsfolge nächsten Monat wieder. Bis dann. Ciao.
Juppie, bis dann. Ciao.